So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des riesigen Jahresrückblicks mit den tollen Fragen oder den Antworten auf tolle Fragen, beziehungsweise mit den viel, viel besseren Fragen und den viel, viel schlechteren Antworten, weil ich natürlich euch niemals gerecht werden kann. So, welchen Rat hättest du dem Ingo 2018 mitgegeben? Lieber Ingo, wenn du das da hörst, ja, habe ich. Das weiß ich nicht ganz genau, welche Ratschläge ich ihm mitgegeben hätte. Wahrscheinlich mach verschiedene Sachen zu 85%, zu 80% genauso. Allerdings sei weniger ungestüm in deinem Handeln. Ja, so hätte man das vielleicht an mich adressieren können. Hat aber keiner. Danke. Warum denkt Friedrich Merz, dass er zur Mittelschicht gehört? Ja, das ist eine sehr, sehr delikate Sache. In The Atlantic, einem amerikanischen Magazin oder auch in anderen Magazinen, hat man immer Umfragen durchgeführt. Und man hat dann 5 verschiedene Haushalte gefragt, die einen Jahreseinkommen von 30.000 Dollar bis 350.000 Dollar hatten. Und in diesem Bereich und jeder dieser Bereiche hat sich zur Mittelschicht gezählt. Die ganz Ärmsten, die unbedingt dabei sein möchten und die, die eigentlich schon mehr haben, die sich auf jeden Fall nicht zu einer gesellschaftlichen Elite dazu gezählt haben, nicht zu den Privilegierten. Das ist skurril, das ist ein sehr, sehr interessantes Beispiel, um zu schauen oder um zu sehen, wie die Selbstwahrnehmung in einem gesellschaftlichen Kontext verläuft. Dass Friedrich Merz sich dann auch in dieses gleiche Schema F auch hinein, läuft oder hineinsteigt und sich jetzt in dieser Suppe aus, kann man sagen, dass ein bisschen vielleicht wie Hohn oder Spott vorkommt, Mittelschicht. Mittelschicht ist ja ein viel, viel genutzter Begriff, ein Kampfbegriff bisweilen, das Verschwinden der Mittelschicht, das Absterben der Mittelschicht. Die Mittelschicht muss entlastet werden, Spitzenverdiener müssen gedeckelt werden. Also die mittlere politische Klasse ist ja erst einmal einem gewissen monetären Gegenwert zugerechnet. Und natürlich muss dieser monetäre Gegenwert auch immer in einen kulturellen Kontext verpackt werden. Würde für Deutschland zum Beispiel heißen, in Dresden verdiene ich weniger als in Düsseldorf. Oder in Eisenhüttenstadt verdiene ich weniger als in Fulda oder ähnliches. Das ist der eine Punkt, den man nicht komplett außer Acht lassen darf. Aber Friedrich Merz wird, ich kann nicht antizipieren, ob er es wirklich denkt oder ob das einfach nur ein sehr, sehr brüderlicher Ton ist oder eine Art, wie soll man sagen, so ein Slogan, so eine Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird. Man muss ja immer sagen, es gibt dann auch relativ gute, eloquente Wahlkampfmanager, die ungefähr wissen, wie man Sachen, Dinge adressieren muss. Prinzipiell ist die Frage, warum? Ich denke mal, das ist Kalkül. Damit fährt man ganz gut als einer von euch, obwohl das komplett gegenteilig ist. Ich wüsste nicht, wieso ich dran glauben würde. Ich hoffe, Friedrich Merz denkt wirklich nicht, dass er zur Mittelschicht gehört. Er hat ein ganz, ganz starkes eine Wahrnehmungsdifferenz zu einem großen Teil der Bevölkerung und zu einem nominalen Gegenwert, nämlich dem Geld. Das würde dem Ganzen doch sehr, sehr entgegenstehen. Die nächste Frage ist etwas länger. Warum wiegen die wirtschaftlichen Interessen im Sinne des Kapitalismus stärker als die Dringlichkeit, unsere Ressourcen und das Klima für unsere nachfolgende Generation zu halten? Im Spiegel des allgegenwärtigen subjektiven Anspruchs auf persönliche Freiheit im Kontrast zu dem Leid und den Konsequenzen auf den outgesourcten Kolonialismus. Das ist auch wieder eine etwas heftigere Frage, die sehr, sehr verschachtelt ist. Erst einmal im Kapitalismus ist für mich sind solche Sachen Manche sagen Systemfragen, manche sagen, das sind ethische Fragen, für mich sind es Menschenfragen. Das heißt, das ist ein System, funktioniert, aber die Menschen sind immer Handlanger eines Systems, egal wie. Das heißt, ein System als ein de facto schlechtes System zu bezeichnen, ist für mich etwas schwieriger. Ich würde eher sagen, die Menschen sind das Fehler im System, weil man kann ein System zumindest logisch konstruieren, aber die menschliche Fehlbarkeit ist dann ab und zu mal doch ein Stolperstein. Die Ressourcenknappheit ist ein Problem, was uns nicht unbedingt berühren muss. Ich glaube, wir können noch relativ bequem uns null Gedanken darüber machen, was passiert, ob das für alle relevant ist. Es ist, wenn man überlegen muss, auf verschiedenen Ebenen wirst du viel mehr eingefordert, Stellungnahme abzuliefern und ein reflektiveres Bewusstsein, auch im Punkt einer Kaufentscheidung, einer Lebensentscheidung, wird praktisch thematisiert oder wird wichtiger. Ich glaube, früher hat man sich beim Kauf einer Wurst nie weniger gedacht oder beim Kauf eines Fernsehers, weil der Preis teurer war. Also der Preis war so eine Art Faktor, der eine Relevanz gespielt hat. Dadurch, dass viele Sachen sehr günstig sind, kann man mehr konsumieren. Allerdings muss man sich auch mehr Gedanken machen. Dadurch, dass ich mehr Sachen habe, weniger Geld bezahle, kann ich mehr kaufen. Bei einigen Sachen kann man den Preis erhöhen. Das heißt, in Sachen Fleisch zum Beispiel, auch in Sachen Geschichten wie Palmöl oder ähnlichen Sachen, muss man vielleicht auch. Die Klimasache ist eine ganz spezielle Sache. Das ist sehr schwer. Also vieles wird thematisiert mit Feuerwerk oder ähnlichem. Also Feuerwerk und das geht nicht, Böllerverbot und so weiter. Ich finde, Böllerverbot macht Sinn, vielleicht aus Feuer, also aus Brandschutzgründen vielleicht. Allerdings sind Verbote immer so eine Sache. Verbote werden dann einfach gegangen. Also meistens. Klar, das ist jetzt kein Totschlagargument, aber das ist eine Sache. Also nach dem Motto, ich könnte jetzt mal sagen, ich bin den ganzen Tag, das ganze Jahr nicht Flugzeug gefahren, geflogen und nicht Auto gefahren, ich möchte an Silvester böllern. Nach einer Milchmädchenrechnung, die wir jetzt machen würden wir sagen, der Person zuschreiben können, ja, du kannst das gerne machen, du hast ein Recht auf Böllern, weil du bist ja nicht Auto gefahren, bist kein Flugzeug geflogen. Gut, das ist immer so eine Sache. Also, wenn die Leute dafür Geld ausgeben wollen, ja. Wenn dass das umweltschädlich ist, ja. Aber es ist schwer, einen Fakt ohne andere Fakten zu sehen, weil es ist ein Fakt aktiver Umweltverschmutzung, der zum reinen Spaß ist. Aber viele Sachen sind nur zum reinen Spaß da, zur Bespaßung der Menschheit. Das ist schwierig, finde ich. Aber was man eben sagen muss, was auch eine Aufgabe ist für die Generation, die aktuelle Generation, die nachfolgende Generation, sich damit auseinanderzusetzen, wir müssen damit auseinandersetzen, sodass es dann in den nachfolgenden Generationen nicht mehr eine Auseinandersetzung bedarf, einer aktiven, sondern vielmehr Teil einer gesellschaftlichen Ordnung wird, dass man eben nicht permanent Fleisch essen kann, dass man nicht permanent im Auto irgendwo hinfahren muss und dass man nicht überall hinfliegen kann. Und sollte. Das ist eben eine Sache. Man hat eine maximale Freiheit aktuell. Also spätestens nach dem Fall der Mauer haben wir eine maximale Freiheit in Sachen Reisebeweglichkeit, Reisefreiheit. Die Welt ist voll. Die virtuellen Fotoalben auf der Welt sind voller Abenteurer, die die Welt erkunden. Es ist kein Privileg mehr, es im Fernsehen zu gucken, sondern du, ich, wir könnten jetzt eine Weltreise machen. Das hatten wir vorher auch nicht so in dem Maße, wie das aktuell zelebriert wird. Frage ist, kann das jeder machen? Wahrscheinlich nicht. Na, das darf auch nicht jeder machen. Das ist eine Sache, die Luxus ist und die bisweilen fast dekadent erscheint. Da muss man sich auch schauen, wie man das regelt. Aber es gibt eben verschiedene Normen. Wenn ich glaube, Bodo Ramelow, der ist Ministerpräsident von Thüringen, hat in einem Tweet gesagt, man müsste Kerosin besteuern. Ich wusste gar nicht, dass man Kerosin nicht besteuert. Also anscheinend ist ein Grund, weshalb zum Beispiel Fliegen so billig ist. Also es ist halt einfach, es ist nicht immer nachvollziehbar für uns, weshalb Fliegen 15 € kostet und das gute DB-Ticket nach München auf einmal 140 € kostet und ich stehe. Mein Zug ist ausgefallen. Der mit der Sitzplatzreservierung natürlich. An diesen Punkten muss man eben schauen, wie man daran arbeitet. Und warum das so ist, das liegt einfach daran, weil es wunderbar ist, sich keine Gedanken zu machen. Die Leichtigkeit des Seins, ne? In einem anderen Art, in einer pervertierten Art und Weise, kann man sagen. Ist schon immer so gewesen. Es macht die Leute, ich würde mal sagen, ganz platt formuliert, für einige ist das Leben vielleicht hart genug, um gewisse Sachen ausblenden zu müssen, um nicht daran kaputt zu gehen. Jetzt kann man sagen, ah, wieso? Dann muss man ja sowieso was grundsätzlich ändern. Ja, das mag stimmen, aber es ist hochkomplex. De facto ist, dass trotzdem die Anzahl der Vegetarier oder Veganer ja steigt, auch in Deutschland, auch in Europa. Es ist eine Trendwende da und es gibt ja auch genügend Leute, die informieren. Und jetzt eine WDR-Aktion oder ND-Aktion war zum Beispiel, auf einem Marktplatz öffentlich zu zeigen, wie man eine Gans schlachtet. Und viele Leute waren abgestoßen davon oder einige Leute haben geweint und konnten nicht mehr. Und das gehört dazu eben, zu sagen, wenn ich ein Tier esse, dann wird das getötet. Und prinzipiell, idealistisch sollte man sagen, du kannst kein Tier töten, dann isst es auch nicht. Das ist. Das, also das Essen oder das Verhältnis zu einem Produkt ist sehr, sehr anonym. Na, du siehst ja nicht, was es war. Und das ist vielleicht auch eine Sache, dass die Nahbarkeit zu Produkten, die wir essen, etwas verschwunden ist. Und vielleicht, wenn man dann eben in dem Bereich arbeitet, kann man indirekt irgendwie Leute dazu bekommen, in Bezug auf Essen zumindest da etwas zurückzuschrauben. Und ja, aber das Gefühl an sich, glaube ich, dass man merkt, man kann die Welt entdecken oder man kann sehr, sehr viel sehen. Das ist, glaube ich, ein aufregendes Gefühl für junge Menschen. Auch kein schlechtes Gefühl, glaube ich. Man muss schauen, in welcher. Ich finde es, find ich, sehr, sehr schwierig, ohne eine gewisse zynische Ebene zu betreten. Ehrlich gesagt. Da das immer manchmal etwas Einfaches wird mit einer kulturellen Avantgarde etikettiert, mit der ich mich nicht immer identifizieren kann. Und natürlich ist es solche Sachen auch wie zum Beispiel, weshalb ich zum Beispiel ungerne Hühnerfilet kaufe und lieber ganze Hühner. Viele Geflügelreste wandern eben dann nach Afrika und werden zerstören eben dort die lokale Geflügelproduktion. Solche Sachen zum Beispiel, das ist halt einfach, das weiß man als Verbraucher nicht immer, aber im Endeffekt ist es ja so, du als Verbraucher forderst, es wird konsumiert, es wird gefordert, der Bedarf erhöht sich, die Industrie passt sich dessen an und es soll produziert werden und am Ende ist es so, es wird produziert, es wird gemacht und dann zeigt der Verbraucher mit dem Finger auf die Konzerne und sagt, du. Klar haben die auch eine Schuld, aber man ist auch selber Konsument und trägt auch immer eine Mitverantwortung darüber. Ich würde sagen, Ignoranz oder die Leichtigkeit, Dinge zu übersehen. So, nachdem ich einen kleinen spontanen Bluescreen hatte, noch einmal eine erneute Aufnahme der Frage, und zwar, was haben die Holländer, Italiener im Sommer 2018 gemacht? Ich glaube, die haben sich dahingestellt oder hingesetzt unter der schönen Markise bei dem tollen Sommer, haben sich gedacht, gut, schauen wir mal an, wie die Deutschen spielen. Haben gesehen, die Deutschen haben richtig beschissen gespielt und haben es ins Fäustchen gelacht, weil nämlich lieber bei der WM ausscheiden oder nicht dazugehören, als so eine armselige Darbietung abzuliefern. Gibt es Glück? Nein, es gibt kein Glück für mich. Es gibt Zufälle, die passieren oder Sachen, die passieren, die kann man als Zufall bezeichnen. Glück gibt es für mich nicht in dem Sinne. Wie ist die Geschichte vom Rise of the Ingo? Das fragt, ja, Tim, Peter und Struppi fragen das. 17, 19 und 37 Jahre. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Rise of the Ingo. Ich kann aber einfach mal anfangen zu erzählen, wie ich denke, wie die Frage gemeint ist. Es begann vor 2500 Jahren. Eine fremde Macht erhob sich. Doch irgendjemand in einem kleinen Dorfe, westlich von nirgendwo, erwiderte diese große Gewalt und stieg dabei zum Nichthelden auf, indem er sich auf dem Wege dahin den Hals brach und lenig verendete. Ah! Falsche Geschichte wahrscheinlich. Nein, tolle Frage. Ich habe keine Ahnung, was gemeint ist. Ich habe sie hoffentlich zur vollsten Zufriedenheit beantwortet. Was ist das Letzte, was du zum ersten Mal gemacht hast? Ich glaube, das ist für dieses Jahr gewesen, vielleicht, ja, keine Ahnung, SQL gelernt, PHP versucht zu lernen, das am ehesten wahrscheinlich. Wenn du vor deinem Tod einen einzigen kurzen Ratschlag für das Leben geben dürftest, wie würde er lauten? Das würde ich so sagen: A, lerne zu lieben, und B, werde geliebt oder lerne geliebt zu sein. Weil Liebe ist ja nicht gleich, dass man eine Freundin oder einen Freund oder einen Partner etc. hat, sondern Liebe ist ja dann etwas, ein viel, viel größeres Konzept einer empathischen, naja, Zuneigung, und artikuliert sich darin, dass jetzt Leute meinen Podcast hören oder dass jemand dir Feedback gibt oder dass jemand für dich da ist, dass er dir zuhört, dass du für ihn da bist, dass du geben und nehmen kannst in dem Punkt und so auch einfach in dieser Welt, in diesem unsteten Welt, wie sie schon immer war, nicht komplett alleine bist. Und da ist die zu lieben und geliebt zu werden, sind für mich, glaube ich, die wichtigsten Sachen, glaube ich. Ja, würde ich so priorisieren. So, glaube ich, für mich. So, was sind deine Ziele und Wünsche von 2019? 2019, ja, sportlich gesehen, erstmal ein bisschen Stillstand, dank der Operation, die jetzt ansteht, am Kreuzband. Ist ein bisschen doof. Aber ich würde sagen, ich versuche doch jeden Monat zumindest eine Podcast-Folge rauszuhauen mit tollen, innovativen Themen, und vielleicht kriege ich eine riesige Hörerschaft und habe das nächste Mal 100 Fragen und muss dann eine Redaktion vorher diese Fragen auswählen lassen, oder ihr gebt mir auch Geld spenden gegen Spenden. Nein, ich weiß es nicht genau, das werde ich selber nochmal aufschreiben, auch wenn ich das normalerweise nicht gepflegt habe. Ich glaube, ich mache das mal dieses Jahr, auch wenn es so sehr, sehr standardisiert wirkt, zumindest so Erwartungsrahmen in 3 Stufen vielleicht aufzuteilen. Und ich würde mal sagen, die Projekte weiter zu verfolgen, neue Projekte zu entwickeln, ein weiteres Land in Osteuropa zu besuchen, ein Festival zu besuchen, ein, zwei in Deutschland, und weiterhin versuchen, meinen Freundeskreis mit der steten Aufmerksamkeit zu begegnen. Ich wollte schon sagen, mit denen ich immer begegnet bin, aber das stimmt ja nicht ganz, sondern mich da auch an diesem Punkt ein bisschen verbessern. Was hältst du von Experimenten im Weltall? ISS, Alexander Gerst. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich mich nicht sehr viel beschäftigt. Ich habe zwar seinen Tweet mal angeschaut, wo er über die Ressourcenknappheit und über das, über die Perspektive von oben nach unten, also die extraterrestrische Perspektive, geredet hat. Ich weiß nicht genau, welche Experimente gemacht worden sind konkret. Ich bin aber da mit dem Glauben, ich glaube, dass sie sehr, sehr wichtig waren und dass sie eine große Relevanz hatten. Außerdem geht es ja auch um Studien, wie das, wie auch immer im Endeffekt das Leben im All oder der Aufenthalt im All die Menschenstruktur beeinflusst, im Endeffekt das Gehirn, den Cortex etc. Wie zufrieden war Deutschland dieses Jahr? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, Deutschland fühlt sich wahrscheinlich nicht so toll, obwohl es wahrscheinlich viele tolle Sachen gibt, weil in seiner Gänze Deutschland es nicht war, also nicht komplett wahrnehmen kann. Ich würde aus einer übergeordneten Perspektive sagen, dass Deutschland sich sagen kann, ja, war jetzt nicht so schlecht. Viele Sachen hätten besser laufen können. Aber prinzipiell, ja, sind wir noch unberührt von vielen Ereignissen, die die Welt betreffen. Und das ist gar nicht so schlecht. Und dann kann man jetzt seine Schlüsse daraus ziehen, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ich weiß nicht, wie Deutschland ist, aber gut, ne? Wofür warst du dieses Jahr besonders dankbar? Ich war dankbar, auch wieder dem Podcast zum Beispiel. Das war eine Sache, für die ich dankbar bin. Ja, verschiedene Sachen, glaube ich. Dankbar, dass man Freunde hat. Dankbar, dass man einen tollen Geburtstag feiern konnte, zum Beispiel. Dass dann auch nicht alle gekommen sind, aber ein Großteil gekommen ist. Verschiedene Freundeskreise sich sehen konnten erstmalig und ich irgendwie sehr, sehr gespannt und irgendwie auch sehr froh darüber war, dass ich das mal hinbekommen habe. Aber 2019 wird viel, viel schöner. Und deswegen ist die nächste Frage: Was würdest du nächstes Jahr anders machen? Mein Geburtstag noch größer zu machen. Den gleichen Koch einzustellen. Shootouts an Andreas. Noch mehr Leute, noch mehr Alkohol, noch mehr laute Musik, noch mehr Polizei. und so weiter. Brauchen wir eine Mauer nach Süden, ist eine Frage. Ich glaube nicht, dass wir eine Mauer nach Süden brauchen, weil ich persönlich der Meinung bin, die Frontex tut schon ihr Mögliches, um verschiedenste Leute davon abzuhalten, über das Meer praktisch nach Europa zu kommen. Zudem haben wir Dublin, was also die EU-Gesetz, was auch nochmal gut regelt. Und wir haben nochmal unser tolles Abkommen mit der Türkei. Zudem machen die Balkanländer auch dicht, ohne dass wir groß was sie gesagt haben. Also die Deutschland gesagt hat. Also das Zentrum von Europa sieht eigentlich ganz gut aus. Wir brauchen keine Mauer. Man könnte bei also einer Mauer nach dem Osten. Ah, hatten wir schon. Pardon. Das ist mir wohl entgangen, nachdenken. Ansonsten waren Mauern in Zeitraffer der Geschichte wahrscheinlich nicht immer die beste Investition. Die nachhaltigste vielleicht schon, wenn sie noch stehen sollte, wie die chinesische Mauer, aber zu einem großen Preis wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Trumps Mauer irgendwann mal wie die chinesische Mauer sein wird. Oder die Mauer, unsere Mauer, so toll ist wie die chinesische Mauer. Ich würde mal sagen, wir können in dieser Perspektive einfach mal bei den sieben Weltwundern den Chinesen einfach den ersten Platz geben in Sachen Mauergeschichte und uns eher mal schauen, dass wir das Einzige, was wir Mauern vielleicht, keine Ahnung, im Fußball sind oder im Handball und gut ist, ich wüsste nicht, was eine Mauer bringen sollte. Also die physische Existenz einer Mauer wird nicht unbedingt dazu führen, dass wir Flüchtlingsströme irgendwie durchbrechen, weil eine Mauer durchs Mittelmeer oder im Süden oder etc. macht ja keinen Sinn, ne? Weil die Leute können ja teilweise nicht nach Deutschland. Also wenn wir aber jetzt europäisch sprechen, weiß ich nicht, ob die Griechen sagen, wir hätten gerne Mauer. Oder die Spanier. Oder die Türken. Ich weiß es nicht. Prinzipiell ist es aber auch so, wegen der Mauer, also es gibt ein Buch, Arrival City heißt das. Wo davon ausgegangen wird oder davon ausgegangen wird, dass die ganze Menschheit eine riesige Wanderbewegung ist, wie sie bis jetzt gegeben hat. Und Arrival City oder diese Ansammlung, wo Leute, fremde Leute oder Leute in eine neue Stadt kommen, einen neuen Stadtraum, dass das nicht gleich heißen muss, wenn so ein Slum, Favelas oder etc. da entstehen, dass sie nicht gleich Orte der sozialen Ausgrenzung sind, sondern er nennt es als soziale Durchlauferhitzer des Aufstiegs und Hotspots urbaner Innovation. Scheitert die Arrival City, wird sie zum sozialen Brennpunkt und Botschafter von Kriminalität und ähnlichem. Wenn nicht, also es gibt diese Modelle Arrival City einfach und die davon ausgeht, durch die Wanderbewegung, dass sich alles auf Städte fokussieren wird, die Zukunft liegt in Städten und man muss schaffen, dass man da Grundlagen schafft, dass man selbst diesen Arrival Cities, den Bestandteilen davon oder den Komponenten davon, das vom Stadtrand gezeichnet ist, dass nur weil es eine Favela ist oder nur weil es ein Slum ist, nicht gleich negativ ist, sondern dass da auch viel, viel Innovation ist und man auch auf eine Art, andere Art und Weise eben dort ein soziales Leben schaffen kann und muss wahrscheinlich. So. Und dann haben wir noch eine Frage. Warum ist Adi Hütter so ein erfolgreicher Trainer? Keine Exkurs für die Nicht-Fußballer. Adi Hütter ist ein Österreicher, der trainiert aktuell die Fußballmannschaft der ersten Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Und aktuell ist die Eintracht, glaube ich, auf dem dritten, vierten, fünften Platz. Ich weiß es nicht einmal. Kann mich jetzt jeder Eintracht-Fan steinigen, ist mir aber auch Jacke wie Hose. Ich weiß es nicht genau, also ich weiß es schon ungefähr. Ich würde mal sagen, ohne jetzt die Leute zu nerven, die Fußball nicht mögen, Niko Kovac hat ein halbwegs gutes Gerüst aufgebaut, gewisse Strukturen geschaffen. Adi Hütter spielt einen sehr, sehr ordentlichen Fußball, indem er die ziemlich teilweise krassen Pressing-Elemente von Kovac bisweilen übernimmt, aber dem Ganzen ein sensationelles Umschaltspiel gibt, sodass die Eintracht sehr, sehr schnell aus einer Situation X, einer defensiven, in zwei, drei Zügen wahnsinnig schnell umschalten kann und dann eben durch die zwei offensiven Außenverteidiger Da Costa und wie heißt der andere? Ja, genau. Der relativ fix vorwärts kommt. Und es ist ziemlich schön anzuschauen. Sehr, sehr dynamisch. Auch wenn das teilweise an die großen Vereine in Deutschland wahrscheinlich dann manchmal, ne, auch seine Schwächen hat. Aber prinzipiell ist das schon was ganz Feines anzuschauen. So, jetzt sind wir am Ende der Fragen-Orgie angekommen. Glaube ich, ich habe mir im Laufe der ganzen Sache sind mir noch genügend Sachen eingefallen, wie ich Fragen hätte beantworten können, wie ich Fragen hätte besser beantworten können. Ich habe es nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Ich könnte was noch hinzufügen in Bezug auf... Also meine Perspektive ist limitiert darauf, dass ich... ich bin das, wo ich ungefähr herkomme, in Anführungsstrichen. Heißt also, ich kann in puncto Heimat zum Beispiel nur für mich sprechen, für meine Sozialisation und für meine Biografie. Aber jemand, der vielleicht in der DDR aufgewachsen ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer oder Hörerin, die haben ein ganz anderes Heimatbezug als wir Deutschen, und in der DDR wurde das auch anders behandelt. Heißt also, viele Leute, die zum Beispiel nach der Wende eben nach, dann als dann im Endeffekt eine Bundesrepublik Deutschland geworden ist, die dieses Element nicht mehr gesehen haben, was vorher doch irgendwie runtergebetet worden ist, dass es irritiert und teilweise auch fehlt für einige Leute. So als der Nachtrag im Endeffekt. Für die eine Heimatfrage habe ich mich jetzt nochmal irgendwie verbessern lassen oder kurz erklären lassen. So, und dann noch eine Sache mit den Werten, also Anhang. Was glaubst du, ist die Welt und die Perspektive dieser Welt und ihrer Werte? Für mich ist das immer so, ich versuche immer eine größere Perspektive zu sehen. Und immer die Frage, was sind Werte und wie werden Werte formuliert und adressiert und wie waren sie denn vorher? Ich kann mir nicht immer helfen oder ich kann nicht immer für mich nachvollziehen, wie die Werte waren, ob die Werte besser waren. Beispiel dafür, im Jahre 1996 oder 97 hat der Bundestag endlich beschlossen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Kurz sagen lassen. Ne? Die Frage ist, welche Werte hatten wir denn vorher? Auch so in dem Sinne gesprochen. Was für ein Wert war das? Was für ein Zustand war das, dass das legitimiert war? Dass dann in den 80er Jahren eine Abgeordnete des Bundestages ausgelacht worden ist, dafür zu sagen, dass das nicht geht und weshalb man es macht. Das sind auch Sachen, einmal ein Rückgriff auf die Historie, in welchen Zeiten wir uns teilweise gedanklich befunden haben, nur kurz vor unserer Geburt oder nach unserer Geburt, was da gesellschaftlicher Konsens war, wo wir jetzt sind. Deswegen ist dadurch, dass wir so eine starke Partikularisierung von Interessensanwärtern haben oder Leute, die verschiedene Partikularinteressen artikulieren, ist es ja etwas noch dynamischer, undynamischer und unsteter geworden, was aber auch eine Herausforderung ist, ob die Wertegesellschaft in Bedrohung gerät. Nein, die Menschen werden nicht verrohter, wobei man differenzieren muss, dass die Wahrnehmung oder der Umgang mit teilweise Sachen speziell ist. Als Beispiel zum Beispiel Medien, soziale Medien. Es gibt keinen, die Eltern, also ganz einfach, wir sind die Generation, die das irgendwann benutzt haben. Die Generation vor uns ist die Generation, die das in ihr Leben, die sind damit geboren. Und die Generation über uns hat das irgendwann mal dahingestellt bekommen, nach dem Motto, jetzt ist es da und schaut mal. Das heißt, vielleicht ist die Generation unter uns oder wir die erste Generation, die dann auch konkrete oder bessere Leitfäden schreiben oder formulieren kann oder auch edukativ verarbeiten kann, damit ein besserer Umgang herrscht damit. Damit wir wissen, wie man mit sozialen Medien, mit Instant Messaging etc. umgeht. Wie man auch Gefühle adressiert, wie man auch den Menschen abseits von einer quantitativen Anzahl von Likes Wertschätzung entgegenspricht oder ähnliches. Dass da gewisse Richtlinien da sind, die de facto nicht da sind. Wir schwimmen alle so ein bisschen in dem Undurchsichtigen. Fängt bei simpler Emoticon-Nutzung an, fängt bei anderen Sachen einfach an. Und das ist eine Sache, wo Leute von Verrohung sprechen. Aber es ist einfach, wir wissen auf einigen Gebieten nicht, wie wir damit umgehen müssen. Es gibt keine Leitfäden. Und Leitfäden müssen halt dafür geschaffen werden und eine Reflexion mit dem. Aber das ist nun mal eben aktuell eben etwas anders, vor allem in dem Bezug. Und das kann man, glaube ich, auf verschiedene Modelle wiederum auch abstrahieren. So, das war jetzt der kleine Nachtrag, den mir noch eingefallen ist. So, in diesem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein wunderbares neues Jahr. Kommt gut rein, rutscht rein, fallt nicht hin, lasst es krachen, knallen. Gedanklich oder halt von mir aus mit Böller, keine Ahnung, wer die kauft, ich weiß es nicht. Ich werde mich in die Hamburger Weltkriegsatmosphäre dann auch später mal reinstürzen und zwischen römischen Lichtern und Raketenbatterien mein Glück versuchen. Aber bis dahin erst einmal vielen lieben Dank, dass ihr es geschafft habt, bis hierhin zuzuhören. Falls noch zuhört oder die, die auch begonnen haben zuzuhören, die es nicht mehr hören, was ich jetzt sagen werde, auch nochmal vielen lieben Dank. Es ist jetzt mein erstes größeres Projekt, was ich versuche kontinuierlich zu machen, was jetzt in diesem Jahr erstmal sein Ende gefunden hat mit dem Jahresrückblick. Aber ich bin all denen sehr, sehr dankbar, die das hören. Das bedeutet für mich sehr, sehr viel. Es ist, wie gesagt, wie es schon, glaube ich, vier, fünf Mal erwähnt hat, ein großes Privileg, gehört zu werden, weil gehört zu werden entspricht auch meiner Wertschätzung und auch einer, naja, ohne zu pathetisch zu sein, ja, einer Form von, naja, Liebe, ne? Das klingt jetzt alles ziemlich kitschig, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Das halte ich in großen Ehren und ich weiß nicht, wie die Zukunft sein wird des Podcasts. Ich versuche es jedenfalls zu machen, solange es Leute gibt, die das hören wollen. Anscheinend gibt es noch genügend Leute, die es hören wollen. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne, ich gebe jetzt keine großen moralischen Floskeln oder was auch immer noch dazu. Habt euch lieb, habt Spaß, habt andere lieb. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, liebe Kinder.